In der heutigen Folge blicken wir auf die jüngsten Entspannungstendenzen im Zollkonflikt und berichten über einen deutschen Profiteur der Infrastrukturpakete und der KI-Investitionen. Außerdem werfen wir einen Blick auf die Wachstumsperspektiven in Lateinamerika.
Märkte kompakt. Vermögen regional vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
André Bünker
und Lukas Loker.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
Ja, heute Dienstag, der 13. Mai 2025. Wir starten wie gewohnt mit meinem Rückblick auf die vergangene Handelswoche. Der DAX hat die vergangene Woche mit einem Plus von 1,6% beendet. Einem relativ deutlichen Rücksetzer erlebte der deutsche Aktienmarkt am vergangenen Dienstag im Rahmen der Wahl des neuen Bundeskanzlers. Nachdem der erste Wahlgang nicht die erfolgreiche oder erforderliche Mehrheit für Friedrich Merz gebracht hat, ging es für den DAX kurz auf Tauchstation, um von diesen 22.900 Punkten im Verlauf der Woche auf nahezu 23.500 Punkte zu steigen. Aktuell notiert der DAX bei guten 23.600 Punkten und damit nahe dem All-Time-High vom gestrigen Montag. 23.911 Punkte steht jetzt auf dem DAX-Hoch. Seit Anfang April, als der DAX im Sog der angekündigten Zölle auf knapp 18.500 Punkte abgesackt war, immer ein Plus von 25%. Also schon beachtlich, was da passiert ist.
Ja,
das stimmt. Ja, und beim Blick auf die amerikanischen Aktien zeichnet sich die vergangene Woche ebenfalls ein positives Bild. Der S&P 500 ging mit einem Plus von 0,3% am Freitag aus dem Handel und der Technologieindex Nasdaq mit einem Plus von 0,6%. Beide Indizes haben sich vom Zolltief aus Anfang April ebenfalls relativ deutlich entfernt, notieren aber immer noch gut 10% unter den Höchstständen von Mitte Februar. Ja, nun, der S&P war gestern in Partylaune, beendete den Tag mit einem Tagesplus von satten 3,3% und ging dann mit 5.844 Punkten aus dem Handel. Warum das so war, da wird Lukas uns gleich nochmal was zu sagen. Aber schon verrückt, ist keine 6 Wochen her, da herrschte Panik an den Finanzmärkten.
Extreme Angst.
Extreme Angst, genau. Heute ist davon relativ wenig zu spüren. Dieser bekannte Fear and Greed Index, den du gerade mit der Angst beschrieben hast, ja, der misst ja diese Emotionen, Angst und Gier von Anlegern. Und der war am 8.4. auf einem sehr, sehr niedrigen Wert von 3.
Ne? Extreme Angst ist es, glaube
genau,
ich, dann.
Genau, ist ja eine Skalierung von 1 bis 100 und dann schon wirklich am unteren Bereich. Und das markiert einfach so eine extreme Angstausprägung. Heute liegen wir schon wieder bei 62 und damit knapp über dem neutralen Bereich, also mit den ersten Ausprägungen von Greed, also Gier, wenn man so will. Mhm. Also da ist schon ordentlich Bewegung in der Emotion in den vergangenen Wochen drin gewesen. Ja.
Und da sieht man auch wieder, wie man, glaube vor 2-3 Wochen haben wir es mal eingesprochen, diese 10 besten Tage, wie wichtig die dann auch für die gesamte Performance über teilweise 15 oder 20 Jahren sind.
Absolut.
Wenn man solche Tage wie gestern oder auch, ich glaube, irgendwo Anfang April, nachdem die 90 Tage angekündigt wurden, wenn man solche Tage verpasst, dann liegt man schon aufs Jahr gesehen ziemlich weit hinten.
Ja. Ja, und diese positive Stimmung, woher kommt sie? Die berichteten Quartalsergebnisse der letzten Wochen, die waren in Summe ganz gut, aber die Zölle beschäftigen uns bzw. den Kapitalmarkt aktuell immer noch sehr stark. Und Lukas, du hast dazu ein Update mitgebracht und höchstwahrscheinlich noch 1-2 volkswirtschaftliche Meldungen im Gepäck.
Genau, tatsächlich eine volkswirtschaftliche Meldung. Wir hatten letztes Jahr gab es auch einige, aber ich meinte den letzten Donnerstag, da war der Zinsentscheid in den USA, nachdem Trump da ja ordentlich Druck ausgeübt hat auf die Fed, dass die Zinsen möglichst runtergehen sollen, hat hier aber die Fed nicht drauf gehört und hat die Zinsen dort belassen, wo sie sind. Das war auch vom Markt so erwartet und vielleicht auch ein bisschen erhofft.
Auf jeden Fall.
Aber viel wichtiger und darauf bezieht sich auch der Großteil des jetzigen Themas, das ist das Thema Zoll. Und das Zollthema hat in der letzten Woche einschließlich dann am Wochenende nochmal richtig Fahrt aufgenommen. Zunächst wurde bekannt, dass man sich mit Großbritannien einig geworden ist und das auch deutlich harmonischer, als man ursprünglich dachte. Die USA hat die Zölle auf die britischen Exporte im Bereich Autos von ursprünglich 27,5 auf 10% gesenkt für 100.000 Fahrzeuge jährlich. Zusätzlich gibt es keinen Zoll mehr auf britischen Stahl und auf britischen Aluminium. Allerdings mit Bedingungen bezüglich Eigentumsverhältnisse, wo ich jetzt nicht weiter drauf eingehen möchte. Aber die Basiszölle in Höhe von 10% bleiben auf den meisten Waren bestehen. Gleichzeitig hat die UK bzw. Großbritannien die Zölle auf die US-Exporte im Bereich des Ethanols komplett aufgehoben und erhöht auch in dem Zuge die Importe des amerikanischen Rindfleisch. Man muss jetzt allerdings auch sagen, dass Großbritannien in der Handelsbilanz eine eher untergeordnete Rolle spielt. Sie ist tatsächlich eines der wenigen Länder, bei denen die USA im Jahr 2024 oder auch 2023 einen größeren Export hatte, als die USA importiert hat. Also die USA hat mehr Waren nach Großbritannien geliefert als andersherum. Ja, das ist tatsächlich mit dem Land, was jetzt folgt, anders, die Handelsbilanz mit China. Hier werden tatsächlich viel mehr Waren aus China in die USA geliefert. Es ist einer der größten Werte. Es geht um Waren in Höhe von 295 Milliarden US-Dollar, die die USA aus China importiert.
Wahnsinn.
Und da war natürlich dann auch die Ankündigung viel, viel größer und viel erwartungsvoller, dass sich die USA und China in der Schweiz treffen wollen, um die Verhandlungen aufzunehmen. Und das geschah dann auch am Wochenende und auch tatsächlich mit Erfolg beziehungsweise mit zumindest beruhigenden Worten, was dann auch der Grund war für den gestrigen Kurssprung. Und ja, was sind die Details? Die USA reduziert ihre Zölle auf chinesische Waren von 145% auf 30% und China reduziert ihre Zölle auf US-Waren von 125% auf 10%. Und das gilt zunächst für 90 Tage. In den Medien hört man tatsächlich häufig immer Zollaussetzung. Damit sind allerdings dann nicht die gesamten Zölle gemeint, sondern halt die Aussetzung dieser zusätzlichen Strafzölle. Und vielleicht ein Hinweis, den ich mir gerne noch erlauben möchte. Man merkt halt tatsächlich, dass die USA schon wohl auch gemerkt hat, dass sie hier nicht unbedingt am längeren Hebel sind. Die USA benötigt nämlich die Waren aus China, da sie die selber nicht herstellen können. Und der Handel in den USA ist tatsächlich im April um 20% eingebrochen, während die Exporte von China im April sogar um 9% stiegen. Und da sieht man dann einfach, dass die Chinesen nicht unbedingt die USA benötigen, sag ich jetzt mal. Klar, es ist ein schon wohl großer Teil, der dahin exportiert wird, aber die USA benötigt hier das Land China viel, viel mehr als andersherum. Und ja, vielleicht hat das die USA auch gemerkt und deswegen dann hier das deutlich harmonischere Bild jetzt.
Und in Summe echt schon beeindruckend, ne? Es ging ja Anfang April wirklich los, dass die Zinsspirale da so Fahrt aufnahm, erst mit 34%.
Die Zollspirale meinst du wahrscheinlich.
Ja, oder? Genau. Ja. 34% Zölle, dann Erhöhung um 50%, nachdem Gegenzölle angekündigt wurden, dann nochmal auf, ich weiß nicht, 100, wo waren wir, 145%.
Ja.
Und jetzt landen wir bei 30, das ist ja doch wirklich das Thema Dealmaking.
Ja, erstmal groß bellen und dann zusammenfassen.
Absolut.
Fangen alles.
Ja, aber jetzt mit den 30% auch unterhalb der ersten Zollankündigung. Ne?
Ja, das kann gut sein, das habe ich jetzt gerade gar nicht auf dem Schirm, aber...
Genau.
Ja, 145 zu 30, das ist auf jeden Fall schon ein deutlicher Sprung.
Und das zeichnet natürlich dann auch dieses positive Bild, was die Märkte jetzt auch letztendlich spielen. Und wenn man die Masse an Waren sich anschaut, die du gerade beschrieben hast, ist es auch absolut nachvollziehbar, dass das eine relevante Größe dort ist.
Ja, wahrscheinlich mit die größte, ganz genau.
Ja, genau.
Genau,
okay,
so viel zu Zöllen.
Ja, bei dem Blick auf die anderen Anlageklassen hat sich das Bild der letzten Wochen eigentlich bestätigt. Gold legte in der vergangenen Woche um weitere 2,6% zu und ging mit gut 3.320 Dollar je Feinunze ins Wochenende. Und auch der Bitcoin zeigte sich weiter unbeeindruckt von Zöllen und profitierte von den Unsicherheiten rund um den US-Dollar. Der Coin verabschiedete sich mit einem Wochenplus von 8,2% über 100.000, also bei 103.000 US-Dollar je Bitcoin ins Wochenende.
Ich fand das gestern tatsächlich ganz interessant. Zunächst war der Bitcoin ja auch im Plus, während man eigentlich hätte gedacht, die Unsicherheit geht ja gerade raus und der Bitcoin hat davon gerade profitiert, von dieser Unsicherheit. Jetzt geht die Unsicherheit gerade so ein bisschen raus und trotzdem stieg der Bitcoin gestern erst. Wobei er dann zum Handelsschluss oder zum Abend hin dann auch abgegeben hat. Also dieser Vergleich mit Gold kommt dem Bitcoin und dem Gold immer näher. tatsächlich.
Ja, zumindest in den letzten Wochen, ne? Absolut, haben sie sich absolut angeglichen.
Sonst immer eine hohe Korrelation mit den Technologiewerten, dann dürfte ja der Bitcoin gestern auch positiv, sehr positiv geschlossen haben, war aber eben nicht der Fall.
Ja.
Naja, das nur am Rande.
Ja, okay. Genau, also da relativ unverändert. Beim Blick auf die Zinsen hat es auch nicht viel Bewegung gegeben. Zehnjährige Bundesanleihen notierten Ende der Woche bei einer Rendite von 2,52%. In der Vorwoche hatten wir 2,44, also ein leichter Anstieg. Bei den Treasuries war es ähnlich, sind wir mit 4,38% für die Zehnjährigen aus der Woche rausgegangen und in der Vorwoche hatten wir 4,22, ein leichter Anstieg der Renditen. Ja, soweit zum Rückblick auf die Entwicklung der verschiedenen Anlageklassen. Kommen wir mal zu unseren Companies. Und Lukas, du startest heute mit einem deutschen Klassiker. Du bist ganz begeistert vom Unternehmen.
Ja, ich war sehr verwundert, dass es dann doch so vielseitig ist.
Schieß mal los.
Ich nehme den Ball mal direkt auf. Ja, ich habe eine Aktie mitgebracht, bei der ich mir auch ehrlich gesagt unsicher bin, ob wir die hier im Podcast schon mal hatten. Es geht um einen Konzern, der auch hier unmittelbar in der Nähe ist. Konkret ist es die Stadt Essen. Damals als kleines regionales Unternehmen vor Ort gewesen, inzwischen international in 20 Ländern aktiv. Gegründet wurde das Unternehmen 1873. Und die Rede ist tatsächlich nicht von, vielleicht die einen oder anderen, die das gerade denken, ThyssenKrupp, sondern von Hochtief. Hochtief ist eines der größten Bauunternehmen in Deutschland und im MDAX gelistet. Und das Unternehmen hat auch mehrere Geschäftsfelder. Wie der Name vielleicht vermuten lässt, gehört der Hoch- und der Tiefbau dazu.
Macht Sinn.
Ja, aber auch Verkehrsinfrastruktur, Energie- und Digitalinfrastruktur, soziale Infrastruktur wie Schulen oder Verwaltungsgebäude und auch der Bergbau gehört dazu. Und gerade in den letzten Wochen wurde das Unternehmen immer mal wieder genannt, wenn es um die Investition der großen Tech-Werte geht. Die Investition ging ja bekanntlich meistens in das Thema KI und dazu benötigt man, ja, Rechenzentren und genau diese baut Hochtief weltweit. Mhm. So hat zum Beispiel Hochtief bzw. der US-Konzern Turner ein Mega-Data-Center für Meta, also für Facebook in Indiana gebaut und allein in den letzten 3 Monaten, also das Unternehmen hat gerade Quartalszahlen gemeldet, deswegen kam ich auch darauf, allein in den letzten 3 Monaten hat das Unternehmen in den USA Aufträge für Rechenzentren im Wert von 3 Milliarden US-Dollar erhalten. Zusätzlich profitieren kann Hochtief natürlich vom Infrastrukturpaket aus Deutschland. Die 500 Milliarden müssen natürlich irgendwie verteilt werden. Und da kann Hochtief in vielen Bereichen beim Ausbau helfen. Und das war auch ein Grund oder der Grund, wieso das Unternehmen beim Ausblick sehr, sehr positiv war.
Ja, und wenn es jetzt nochmal das Thema Frieden Ukraine wird da gerade heiß diskutiert.
Wiederaufbau.
Wenn es da mal zum Wiederaufbau kommt, könnte Hochtief auch profitieren.
Ja, absolut. Ja, stimmt. Jetzt zum Beispiel auch in Deutschland haben die gerade einen Auftrag bekommen, einen höheren dreistelligen Millionenbetrag von der Deutschen Bahn, also die Aufträge und da sind wir auch schon bei den Zahlen, also insgesamt sind die Aufträge im ersten Quartal kräftig gewachsen, 13 Milliarden Euro und damit 23% mehr gegenüber dem Vorjahr und das wird sich natürlich genau aus den Gründen dann so ein bisschen beschleunigen können, wenn es dann dazu kommt. Wir werden Donnerstag mehr sehen, wenn die beiden sich in Istanbul treffen oder vielleicht nicht treffen. Wir werden es auf jeden Fall beobachten. Aber zurück zu Hochtief. Hochtief hat im ersten Quartal operativ 17% mehr verdient und lag bei 167 Millionen. Und ja, wir sind bei Millionen und nicht Milliarden. Da sieht man einfach, dass es sich hier um ein kleineres Unternehmen handelt. Und rechnet man bei Hochtief die Sondereffekte mit ein, hat Hochtief sogar einen Quartalsgewinn, welches 130% über dem Vorjahr liegt.
Wow.
Und vielleicht an dieser Stelle, die Marktkapitalisierung liegt bei knapp 12 Milliarden. Allerdings sind 25% des Unternehmens nur am Markt gehandelt, da ASC, ein spanischer Baukonzern, mit 75% an Hochtief beteiligt ist. Ja, sonst zu den Zahlen. Umsatz ist um 32% gewachsen und besonders dazu beigetragen hat halt dieses US-Unternehmen, was ich gerade schon gesagt hatte, Turner und das australische Unternehmen, ich weiß nicht, ob Simic, ich spreche es jetzt einfach mal so aus, welches dort im Bergbau tätig ist. Nicht so gut lief es tatsächlich beim Straßenausbau in Spanien, aber insgesamt ist es ein super spannendes Unternehmen, welches gute und solide Zahlen geliefert hat und auch in den verschiedenen Bereichen aus unterschiedlichen Gründen zukünftig profitieren kann. Zu nennen sind hier halt KI-Investitionen, Infrastrukturpakete in Deutschland Und ja, dementsprechend sieht die Aktie auch aus. Die Aktie hat im laufenden Jahr gute 25% schon gemacht. Und wenn man mal auf 5 Jahre zurückguckt, sind wir bei 190%. Wobei man, ich sag mal, bis 2023 eigentlich eher so einen Seitwärtstrend sieht und erst seit 2023 so ein richtiger Schub in die Aktie kam.
Okay.
Ja, so viel zu hoch, tief.
Spannend.
Sehr spannend, fand ich auch. Und ja, gerade wenn man so Blick auch nach vorne mit dem Ausblick, mit den drei großen Themen, wird man das Unternehmen vielleicht hier und da nochmal öfter hören.
Ja. Sind die auch in Lateinamerika aktiv?
Die sind tatsächlich weltweit unterwegs. Okay. Also die haben unterschiedliche Sparten in den USA. Da wäre jetzt dann hoch, tief Amerika, dann gibt es Asia Pacific in Australien. Und auch Lateinamerika.
Ja, ich frage, weil ich ein Unternehmen aus Lateinamerika heute im Gepäck habe.
Ah, okay.
aus den Emerging Markets mal was. Und zwar das Unternehmen Mercado Libre, kurz Meli genannt. Der Name setzt sich zusammen aus Mercado, also dem Markt, und Libre, einem freien Markt. Und ist 1999 gegründet, mit Sitz in Uruguay, betreibt ein Ökosystem bestehend aus E-Commerce-Plattformen, Online-Zahlungsabwicklung über den Dienstleister Mercado Pago und einer Logistiksparte. Und das Unternehmen ist in allen relevanten Ländern Lateinamerikas tätig und in diesem Bereich auch Marktführer. Der Fokus liegt auf Ländern wie Argentinien, Brasilien und Mexiko. Und neben dieser Plattform Mercado Pago betreibt Meli weitere Portale, die es im Laufe seiner Unternehmensgeschichte von Konkurrenten übernommen hat. Und diese expansive Politik hat zur Folge, dass Meli in Teilen Lateinamerikas wirklich eine monopolartige Stellung einnimmt. Und das Unternehmen hatte einen starken Start ins Geschäftsjahr 2025. Im ersten Quartal stiegen die Erlöse um 64% auf knapp 6 Milliarden US-Dollar, was die Markterwartung übertraf. Besonders bemerkenswert war das Wachstum in Argentinien mit plus 125%, während Brasilien und Mexiko um 20% bzw. 26% zulegen konnten. Die Nettomarge verbesserte sich auf knapp 13% und sowohl Marge als auch Gewinn je Aktie übertraf relativ deutlich die Erwartungen. Und die Fintech-Sparte Mercado Pago war der Haupttreiber des Wachstums mit einem Umsatzplus von 73% auf 2,6 Milliarden US-Dollar. Die Anzahl der aktiven Nutzer wuchs um 31% auf über 64 Millionen und das Kreditportfolio stieg um 75%. Trotz eines Rückgangs der Zinsmarge aufgrund des hohen Kreditkartenanteils sieht das Unternehmen großes Wachstumspotenzial, da viele Menschen in Lateinamerika keinen Zugang zu Bankkonten haben. In Mexiko beispielsweise besitzt gerade mal jeder Zweite der über 15-Jährigen ein Bankkonto. Und im gesamten Geschäftsgebiet Lateinamerikas besitzen gerade mal 28% der über 15-Jährigen eine Kreditkarte. Im Vergleich dazu sind es in den Vereinigten Staaten 67%.
Ist das dann quasi auch Konkurrenz oder Mitbewerber von der Nubank, Mercado Libre?
Wenn die Nubank auch dieses Thema besetzt, ja, da bin ich mir gar nicht so sicher gerade.
Ich hatte zumindest die gleiche Story schon mal bei der Nubank auch gehört, okay, dass die dieses Banking gerade in den Bereichen oder in den Ländern nach vorne bringen, ja, wollen. Okay. Aber ja.
Ja, die haben jetzt wohl für Mexiko auch eine Vollbanklizenz erhalten.
Ich dachte immer, Mercado Libre ist so das Amazon aus Südamerika, aber scheinbar dann doch sehr vielseitig.
Ja, Amazon bzw. eBay, Auktionsplattform, also dieses ganze Geschäftsfeld. Gerade auch so der Bereich E-Commerce, der stieg um 57% auf 3,3 Milliarden US-Dollar. Mit einem Anstieg des Bruttowarenwertes um 40% auf gute 13 Milliarden US-Dollar. Und das Unternehmen plant umfangreiche Investitionen in Brasilien, Mexiko, Argentinien, Chile, um ja weitere Marktanteile zu gewinnen und die Logistik dort vor Ort zu verbessern. Also da sollen gute 27.000 neue Mitarbeiter eingestellt werden. Also da ist schon ganz klar Wachstum angesagt. Naja, und wenn man sich auch im Bereich E-Commerce mal so die Wachstumspotenziale anschaut, ist festzuhalten, dass so in gesamt Südamerika der Anteil des Onlinehandels gute 15% am Einzelhandel ausmacht. Im Vergleich dazu in den Vereinigten Staaten sind es gut 30%, in China fast 40%. Also auch da, glaube ich, hat das Unternehmen wirklich noch Möglichkeiten, weiteres Wachstum, ja, zu generieren.
Ja.
Ja, und bei diesen Wachstumsmöglichkeiten ist vielleicht auch ein KGV von 47 auf Basis der Schätzung für dieses Jahr vertretbar. Die Aktie notiert aktuell bei 2.500 US-Dollar, ist in den Vereinigten Staaten an der Nasdaq gelistet. Und unsere DZ-Bank hat nach Vorlage der Zahlen den fairen Wert der Aktie von 2.600 US-Dollar auf 2.700 angehoben. Ja, so viel zu Lateinamerika und Melli bzw. Mercado Libre. Lass uns doch von dort mal den Schwenk wieder in die Region machen, Lukas. Da hast du was mitgebracht.
Ja, genau, regionaler Teil. Da geht es um die regionalen Handwerker hier aus der Region. Unsere Handwerker, also speziell Region Münster und Emscher-Lippe, sind, da war eine Nachricht, zwar wirtschaftlich aktuell stabil aufgestellt und beschreiben ihre derzeitige Situation als gut. Allerdings herrscht hier tatsächlich große Zurückhaltung, was die Investitionen der Zukunft angeht. Nur 18% der Handwerksbetriebe sind hier positiv gestimmt. Drücken tun hier tatsächlich die steigenden Kosten, die sinkende Nachfrage und die mangelnde Planungssicherheit. Und auch bei den meisten Betrieben ist die Neueinstellung tatsächlich eher schwierig. Teilweise findet sogar ein Stellenabbau statt, trotz einer stabilen Lage. Also hier mal keine positiven Wörter oder Worte zu dem aktuellen Thema hier. Und auch die Handwerkskammer mahnt hier, wenn keine wirtschaftliche Stabilität und verlässliche Rahmenbedingungen da sind, zögert natürlich das Handwerk mit Investitionen in die Zukunft. Und da auch nochmal vielleicht auf das Konjunkturpaket abzustellen, da bleibt es natürlich abzuwarten, ob da auch ein Teil aus diesem Konjunkturpaket bei den regionalen Handwerkern oder allgemein bei den Handwerkern halt ankommt und nicht bei den ganz großen Konzernen oder nicht nur bei den großen Konzernen. Aber so viel zu dem regionalen Teil, da gab es eine Meldung von der Handwerkskammer zu den aktuellen Handwerkern und deren Stimmung.
Genau. Okay, ich habe gerade mal nachgeschaut, Nubank hast du angesprochen,
ja.
Auch in Lateinamerika, auch in verschiedensten Ländern dort aktiv, Fintech, die genau dieses Thema Zahlungsverkehr, Kreditkarten, digitale Kunden letztendlich anbieten. Allerdings also, dann ohne die Auktionshäuser, ohne die Handelsplattform.
Genau, nur als Bank. Dann.
Nur als reine, als Fintech,
ja.
Genau.
Ja.
Gut.
Zum Ausblick.
Ausblick. Kommende Woche von volkswirtschaftlicher Seite kommen noch ein paar Zahlen. Es geht jetzt gleich los. Da kommt um 11 Uhr kommt hier in Deutschland Konjunkturausblick, aktuelle Lage, ZDW-Umfrage. Dann haben wir heute Nachmittag nochmal die Verbraucherpreise in den Vereinigten Staaten, was nochmal ganz interessant wird. Morgen dann die Verbraucherpreise aus Deutschland. Am Donnerstag folgen dann Daten zum BIP aus Europa und aus Großbritannien. Und die Einzelhandelsumsätze aus den Vereinigten Staaten. Am Freitag wird es dann nochmal ganz interessant. 16 Uhr Verbrauchervertrauen der Uni Michigan. Ist mal abzuwarten, wie sich das aktuelle Zollthema dann auch aufs Verbrauchervertrauen beziehungsweise auf die Rezessionswahrscheinlichkeiten in den Vereinigten Staaten auswirkt.
Ja, ja.
Ja, und von Unternehmensseite sind wir ja so in der Berichtssaison eher am hinteren Ende, aber es kommt noch ein bisschen was. Heute berichten noch aus dem DAX ein paar Unternehmen, Bayer ist dabei, Münchner Rück ist dabei, wir haben noch eine Fraport, Hannover Rück, Jenoptik, morgen haben wir noch eine Brenntag, eine E.ON, eine Porsche, aus dem Reich der Mitte haben wir nochmal Zahlen von Tencent, von Alibaba, und zum Ende der Woche dann nochmal Allianz, Deutsche Telekom, Siemens, also DAX-Schwergewichte, die Zahlen präsentieren.
Viele Deutschen dabei.
Genau. Wird nochmal ganz spannend, ganz interessant, dort einen Einblick zu bekommen.
Ja,
so viel zum Ausblick auf die kommende Woche. In diesem Sinne dann auch herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war eine informative Folge. Wir wünschen Ihnen eine gute Woche. Bleiben Sie gesund und optimistisch.
Ganz genau.
Ganz genau. Ja, und wenn Sie ein Feedback loswerden wollen, sehr gerne unter podcast@forprivatebanking.de.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Alles
Gute. Bis zum
nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.
Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.